Sind ihr auch schon verschrocken darüber, wenn ihr gemerkt habt, dass ihr in bestimmten Situationen genau gleich oder ähnlich reagiert wie der Vater oder die Mutter? Oder wenn ihr bei den Kindern gesehen habt, gleiche Eigenschaften, dass sie gleich reagieren, wie man selber oft reagiert hat. Wenn das bei den Kindern gute Eigenschaften sind, dann freuen wir uns natürlich darüber. Wenn es gewisse Unarten sind, kommen wir vielleicht ins Studieren. Und verschrecken vielleicht manchmal. Aber so ist es. Wir übernehmen bewusst oder unbewusst Wesenszüge von unseren Vorfahren, Eltern und geben sie ebenso bewusst oder unbewusst an unsere Kinder weiter. Und die Frage stellt sich dann, was für Eigenschaften oder was für Werte geben wir denn weiter? Welche Spuren hinterlassen wir bei unseren Nachkommen in unserer Umgebung? Darum geht es auch in dem Bericht, wo wir sehen, wie sich die Menschheit am Anfang weiterentwickelt hat, im 4. und 5. Kapitel vom 1. Mosebuch. Da werden zwei Linien beschrieben, Nachkommen vom Kain und Nachkommen vom Seth. Und ich lese noch ein paar Vers daraus. 1. Mose 4, ab Vers 17. Kains Frau wurde schwanger und bekam einen Sohn, Henoch. Kain baute eine Stadt und benannte sie nach ihm. Henoch hatte einen Sohn namens Irad. Irads Sohn war Mehujael, dessen Sohn hieß Methushael. Der war der Vater von Lamech. Lamech hatte zwei Frauen, Ada und Zila. Ein Sohn Adas war Jubal. Von ihm stammen alle ab, die mit Herden umherziehen und in Zelten wohnen. Sein Bruder hieß Jubal, auf ihn gehen alle zurück, die Zither und Flöte spielen. Auch Zila bekam einen Sohn, Tubal-Kain. Er war der Erste, der Bronze- und Eisengeräte benutzte. Seine Schwester hieß Naama. Lamech sagte zu seinen Frauen, Ada und Zila, meine Frauen, hört mich an. Wenn ein Mann mich verwundet, erschlage ich ihn, sogar einen Jungen töte ich für eine einzige Strieme. Wenn schon ein Mord an Kain siebenfach bestraft wird, für Lamech wird alles 77-fach gerecht. Adam und Eva bekamen noch einen Sohn, und Eva nannte ihn Seth. Gott hat mir einen anderen Sohn geschenkt, sagte sie. Er wird mir Abel ersetzen, den Kain erschlagen hat. Auch Seth bekam später einen Sohn und nannte ihn Enosch. Zu dieser Zeit begannen die Menschen wieder zum Herrn zu beten. Und dann ab Vers 8 im Kapitel 5. Enosch war 90 Jahre alt, als er Kenan zeugte. Danach lebte er noch 815 Jahre, ihm wurden noch weitere Söhne und Töchter geboren, bis er im Alter von 905 Jahren starb. Kenan war 70 Jahre alt, als er Mahalalel zeugte. Danach lebte er noch 840 Jahre. Und so geht es einen Teil weiter, aber bevor jetzt jemand einschläft, überspringe ich ein paar Vers, weil die tönen fast alle gleich. Dann kommen wir mal zu einem Henoch. Und dort heisst es, Henoch lebte in enger Gemeinschaft mit Gott. Er wurde 365 Jahre alt, dann war er plötzlich nicht mehr da. Gott hat ihn einfach zu sich genommen. Und dann gibt es nochmal einen Lamech in dieser Linie. Und von ihm heisst es, er war 182 Jahre alt, als er einen Sohn zeugte. Der wird uns Trost bringen bei all der harten Arbeit auf dem Acker, den Gott verflucht hat, sagte er. Darum nannte er ihn Noah. Vielleicht verschrecken wir manchmal ab diesen hohen Jahreszahlen. Und manche denken, nein, so alt will ich gar nicht werden. Es gibt verschiedene Erklärungen dazu, die sagen, warum das Menschen vor der Sintflut viel älter geworden sind. Man kann es sich erklären, dass eben ein Wasserwolkengürtel um die Erde herum war, der sich dann bei der Sintflut eben auf die Erde ergossen hat. Und dass die klimatischen Verhältnisse vorher ganz anders gewesen sind und der Mensch weniger lang gealtert worden ist. So habe ich es einmal gelesen, einfach, dass wir diese Unruhe weglegen können, dass wir uns nicht an diesen grossen Jahreszahlen jetzt umstudieren den ganzen Morgen. Ja, die Abschnitte gehören vielleicht zu denen, wo wir, wenn wir die Bibel lesen, gerne überspringen. Weil sie sind so eintönig. Eben der eine zeugte den und lebte nachher und so weiter. Und so geht es manchmal kapitelweise weiter. Auch in den Königen- und Chronikbüchern finden wir solche Ahnentafeln oder Geschlechtsregister. Wenn wir näher anschauen, merken wir aber, dass sie mehr sind als einfach so Aufzählungen. Denn sie geben Auskunft über die Herkunft und Abstammung von einer Familie oder von einem ganzen Volk. Und wenn man die Vergangenheit kennt, dann kann man manches in der Gegenwart auch besser verstehen. Das gilt übrigens auch für uns heute. Auch wir sind ja geprägt durch unsere Herkunft, durch unsere Eltern, durch Umstände, in denen wir aufwachsen. Und wenn wir uns damit beschäftigen und ein bisschen auseinandersetzen, kann uns das helfen, uns auch in unseren Situationen heute besser zu verstehen. Die Geschlechterfolgen in der Bibel zeigen uns auch, wie das, wo Gott in den Menschen hineingelegt hat, nachher weiterwirkt. Je nachdem natürlich, wie sich Menschen dann entscheiden. Sie geben Auskunft über die Weiterentwicklung der Menschheit im Hinblick auf Kultur, Kunst und Technik. Und sie enthalten manchmal auch prophetische Züge, die weit über ihr eigenes Alter hinausschauen in die Geschichte, in die Heilsgeschichte von Gott mit den Menschen. Und auch die Bedeutung der Namen ist manchmal interessant. Wenn man also solche Geschlechterfolgen unter diesen Aspekt liest, dann verlieren sie ihre Eintönigkeit. Und man merkt, dass auch diese Abschnitte ein Teil von Gottes Wort sind, die uns auch heute etwas zu sagen haben. Schauen wir also die beiden Linien mal ein bisschen genauer an. Die Linie vom Kain. Da heisst es im letzten Abschnitt, dass er ja weggegangen ist von Gott und jenseits von Eden gelebt hat. Sein erster Nachkommen war der Henoch. Von ihm lesen wir, dass er eine Stadt gebaut hat. Er hat also dem ruhelosen Umherirren von seinem Vater, vom Kain, ein Ende gesetzt und ist sesshaft geworden. Der nächste Nachkommen, der auffällt, ist ein Lamech. Von ihm heisst, dass er zwei Frauen genommen hat und damit die Eheordnung von Gott übertreten hat, wo Adam eine Frau zur Seite gestellt hat. Am Lamech, seine Söhne, waren sehr erfolgreiche Leute und haben die Menschheit weitergebracht auf dem Gebiet der Landwirtschaft, der Kunst und der Technik. Der Jubal ist Begründer des nomadischen Hirtenvolks geworden. Der Jubal, ein Künstler, hat angefangen, Musikinstrumente zu bauen und wohl auch spielen. Und vom Tubal-Kain wird gesagt, dass er angefangen hat mit Kupfer und Eisen zu schaffen und zu verarbeiten. Die Menschheit hat also grosse Fortschritte gemacht. Aber aufs Ganze gesehen hat die Linie vom Kain doch immer weiter von Gott weggeführt. Sicher wäre es jetzt übertrieben, zum sagen, dass Städtebauen, Kunst und Technik den Menschen von Gott wegbringt, grundsätzlich. Aber vielleicht liegt in diesen Vers doch ein kleiner Hinweis dafür, dass Arbeit, Kunst und Technik unser Leben so kann in Beschlag nehmen, dass für Gott fast keine Zeit mehr bleibt. Das prahlerische Spottlied vom Lamech führt die gottlose Linie dann weiter. Hochmut und Brutalität und Gewalt kennzeichnet seinen Charakter. Zwei Leute hat er schon umgebracht und wenn ihm etwas soll zustossen, dann soll es 77-fach gerecht werden. Damit erhebt er sich spöttisch über Gott hinweg und meint, er könne sich selber besser beschützen, als Gott den Kain beschützt hat, denn er hat über dem Kain nur eine 7-fache Rache ausgesprochen. So sehen wir, dass der Weg, den der Kain eingeschlagen hat, sich auch auf seine Nachkommen übertragen hat. Und es stellt sich die Frage, eben welche Spuren hinterlassen wir? Wie prägen wir unsere Nachkommen? Wenn wir noch einen Blick auf die andere Linie werfen, die Linie vom Seth. Nachdem der Abel vom Kain ja umgebracht worden ist, hat Eva einen dritten Sohn bekommen und der hat Seth geheissen. Und über seine Geschlechterfolge geht es dann weiter bis zum Noah. Der Nachkomme vom Seth war der Enosch. Und schon bei ihm wird deutlich, dass diese Linie in eine andere Richtung verläuft als die vom Kain. Denn beim Enosch heisst es, zu dieser Zeit fing man wieder an, den Namen des Herrn anzurufen. Der Seth hat also den Glauben von seinen Eltern mitgenommen. Und es scheint so, als hätte man dann wieder angefangen, Gottesdienst zu feiern. Sich bewusst Zeit zu nehmen für Gott. Ein weiterer Name, der uns auch springt, ist auch da ein Henoch. Von ihm heisst es, er lebte in enger Gemeinschaft mit Gott und weil er mit Gott lebte, nahm Gott ihn einfach weg von der Erde, sodass er nicht mehr gesehen wurde. Er hätte also nicht müssen sterben, wie die anderen Menschen. Gott hat ihn einfach weggenommen. Es gibt nur zwei Menschen in der ganzen Bibel, von denen es heisst, dass sie so in enger Gemeinschaft mit Gott gelebt haben. Nämlich der Henoch und der Noah. Sie haben offenbar so eine enge Verbindung mit Gott gehabt, wie sonst niemand. Für den Henoch finden wir das auch im Neuen Testament bestätigt, wenn er im Judasbrief als Bußprediger erwähnt wird. Und im Hebräerbrief wird auch gesagt, dass er so gelebt hat, dass es Gott gefallen hat. Und die Reaktion von Gott ist nicht ausgeblieben. Der Henoch hat eben nicht müssen sterben. Wie später auch der Elia hat Gott ihn einfach von der Erde weggenommen. Und damit schon dort im Alten Testament die Macht vom Tod durchbrochen, wo er als Strafe für die Sünde für die Menschen verhängt hat. Damit leuchtet auch schon im Alten Testament die Hoffnung auf eine Lösung auf. Auf eine ewige Gemeinschaft mit Gott. Denn es wird einmal so eine Entrückung stattfinden, von der noch viel mehr Menschen betroffen werden sein. Denn nämlich, wenn Jesus wiederkommt und alle Gläubigen, die dann leben, in einem Augenblick werden von dieser Erde weggenommen werden. So wie es das im 1. Thessalonicherbrief beschrieben wird. Aber es gibt noch zwei wichtige Namen in dieser Geschlechterfolge vom Seth. Namen ein Lamech und sein Sohn, der Noah. Der Lamech ist allerdings das pure Gegenteil vom Lamech in der Linie vom Kain, wo sich über Gott erhoben hat und ein hochmütiges Spottlied angestimmt hat. Der Lamech da in dieser Linie lebt der Glaube an Gott so fest, dass Gott ihn sogar ein Stück weit in seine Pläne einweihen kann. Und ihm zeigt, dass sein Sohn eigentlich als Tröster wird kommen, mit dem eine neue Zeit wird anbrechen und die Zeit vom Fluch beenden. Und er hat recht gesehen oder gehört. Der Noah hat mit Gott gelebt und ist als Einziger mit seiner Familie durch das Gericht der Sintflut durchgerettet worden. Mit ihm hat Gott einen neuen Bund gemacht und hat ihn gesegnet und seine Söhne als Begründer von einer neuen Menschheit, die dann nach der Sintflut angefangen hat. Der Trost von Noah hat darin bestanden, in dem neuen Bund, wo Gott mit den Menschen gemacht hat. Durch das Gericht der Flut ist die Sünde vom Menschen gesühnt worden. Nachkommen von Noah haben eine neue Chance bekommen, mit Gott zu leben und den Segen zu erfahren und weiterzugeben. Was für einen riesigen Unterschied sehen wir, wenn wir die beiden Linien miteinander vergleichen. Die Linie vom Kain und die Linie vom Seth. Der Kain hat sich von Gott abgewendet, hat seinen Bruder aus Neid umgebracht und der Faden vom Bösen hat sich weitergezogen bis zum Lamech, wo Gott das Gebot ebenfalls übertreten hat und hochmütig die grenzenlose Gewalt beschrieben oder proklamiert hat. In der Linie vom Seth herrscht ein anderer Geist. Sein Sohn hat wieder angefangen, zu Gott zu beten und Gottesdienst zu feiern. Und am Henoch zeigt Gott seine Kraft, wo sogar der Tod kann überwinden. Und durch das gerechte Leben von Noah hat die Menschheit eine neue Chance, überzukommen, Gott zu begegnen und mit ihm zu leben. Und darum nochmal die Frage an uns, welche Spuren hinterlassen wir mit unserem Leben? Welche Spuren hinterlassen wir unseren Kindern oder Enkeln? Welche Spuren hinterlassen wir in unserer Umgebung, bei unseren Freunden oder Nachbarn? Was wird einmal über uns gesagt oder geschrieben? Hinterlassen wir Segensspuren oder andere? Was machen wir mit dem, was uns unsere Eltern oder Vorfahren mitgegeben haben? Natürlich treffen Nachkommen, treffen die Kinder dann auch immer eigene Entscheidungen. So wie Kain können sich Kinder vom Segen und Glauben von ihren Eltern abwenden und Gottes Gebot übertreten und eben, wie es heisst, jenseits von Eden leben, ohne Beziehung zu Gott. Sie können sich aber auch, wie ihr seht, bewusst am Glauben von ihren Eltern anschliessen und ein Leben unter dem Segen von Gott führen, wo die Verheißung vom ewigen Leben in sich trägt. Und was ist, wenn Eltern nicht glauben oder keine Segensspuren hinterlassen? Auch das ist kein Hindernis, um mit Segenslinie von Gott einzuschwenken. Wir sind nicht abhängig oder gar festgelegt durch die Haltung oder die Einstellung von unseren Vorfahren. Zwar werden wir durch sie und die Umstände, wo wir drin aufwachsen, geprägt. Und darum sollten wir uns auch mit unserer Vergangenheit auseinandersetzen, damit wir uns heute besser verstehen können. Aber wir können den falschen Weg ohne Gott jederzeit verlassen und uns für den Weg mit Gott entscheiden. Wir können jederzeit zu Gott umkehren, denn die Bibel sagt, wer den Namen des Herrn anruft, also wer die Verbindung zu Gott aufnimmt, der wird gerettet werden. Es ist immer unsere Entscheidung, welchen Weg das wir verfolgen. Der Weg vom Kain ohne Gott oder der Weg vom Seth mit Gott. Und die Entscheidung, die sollten wir immer heute treffen und nicht erst morgen. Und wenn jemand vielleicht bei dieser Frage unruhig wird, ist es vielleicht ein Hinweis dafür, dass er die Entscheidung nicht länger rausschieben sollte. Darum ist auch nach dem Gottesdienst oder heute auch während dem Abendmahl immer Gelegenheit für Gebet in Anspruch zu nehmen und vielleicht so die Verbindung und Beziehung zu Gott festzumachen oder ganz neu anzufangen, damit wir unseren Nachkommen gegenüber Segensspuren hinterlassen können. Amen.